Guten Tag, Frau Bechtold.
Ja, guten Tag.
Frauen in der Wissenschaft, wie viel schwerer haben Sie es im Vergleich zu Männern, den akademischen Mittelbau zu verlassen und als Professorin Karriere zu machen?
Ich denke, die Zahlen sprechen da eine ganz deutliche Sprache. Also wenn ich es jetzt mal für mein Fach Psychologie mir anschaue, dann muss ich sagen, Psychologie ist erstmal ein sehr weibliches Fach unter den Studienanfängern. Da sind fast 90% Frauen. Aber wenn man dann nur mal eine Stufe höher geht, nämlich auf die Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiter, also die eine Doktorarbeit schreiben möchten, dann ist das Geschlechterverhältnis schon 1:1. Also 50-50. Und wenn ich mir dann anschaue, wer Professor wird, dann sehe ich, dass das Geschlechterverhältnis vollkommen kippt. Dann sind Frauen nämlich plötzlich in der Minderheit und dann liegt so das Frauenverhältnis bei nur noch 20%. Also irgendwas passiert da, ja, auch wenn man jetzt aufgrund dieser Zahlen noch nicht eindeutig von Sexismus sprechen kann, weil es natürlich irgendwie auch um die Entscheidungen von Frauen geht. Möchte ich denn überhaupt diesen Weg gehen? Aber diese Entscheidung wird natürlich auch von den Strukturen beeinflusst, die in der Wissenschaft vorherrschen. Und die sind definitiv nicht sehr frauenfreundlich.
Sie haben gesagt, irgendwas passiert da. Haben Sie eine Idee, was? Kann man das zusammenfassen?
Naja, also man sieht, dass der kritische Punkt, an dem Frauen aus der Wissenschaft ausscheiden, ist nach der Promotion. Also da verliert man sie am eindeutigsten. Ja, also da steigen die meisten aus. Und das ist so die Phase, in der Frauen Familien gründen möchten und in der es eben darum geht, sich auch ja an irgendeinem Ort niederlassen zu wollen. Und das schließt auch den Beruf mit ein. Aber in der Wissenschaft haben sie üblicherweise keine Sicherheit. Also sie haben da üblicherweise befristete Verträge. Und bis sie mal eine sichere Position haben, müssen sie bis zur Professur durchhalten. Aber ob sie eine bekommen, das ist eben ein extrem unsicheres Projekt, auf das sie sich da einlassen. Und ich denke, das ist für viele dann ein Grund zu sagen, das ist mir einfach zu hoch, das Risiko. Ich brauche das auch nicht unbedingt. Ja, ich mache was anderes. Daneben gibt es aber, und das ist jetzt für diese Sexismusdebatte eben interessant, eindeutige Hinweise darauf, dass Frauen eben anders beurteilt werden als Männer im Wissenschaftsbetrieb. Denn man kann sich ja nun sagen, also Männer haben das gleiche Risiko. Die haben auch befristete Verträge und die müssen irgendwie auch irgendwie es bis zur Professur schaffen. Wer von beiden hat es denn nun leichter? Und das ist etwas, was einen wirklich nachdenklich machen muss. Wenn man sich die Studien anschaut, sieht man eben, dass Männer besser bewertet werden für die gleiche Leistung als Frauen, und zwar auch im Wissenschaftsbetrieb. Hm. Und das ist jetzt mal im besten Sinne verstörend. Ja, was anderes kann einem dazu eigentlich nicht einfallen. Also da gibt es Studien unter Naturwissenschaftlern, denen Lebensläufe vorgelegt wurden von Studierenden. Dieser Lebenslauf war immer identisch. Das Einzige, was variiert wurde, war das Geschlecht. Einmal war dieser Lebenslauf angeblich von einer Frau und einmal war er von einem Mann. Und dann sollten die Professoren sagen, welchen dieser Lebensläufe schätzen Sie als kompetent ein? Also die Erkenntnis aus dieser Studie war, dass die Professoren und Professorinnen den männlichen Lebenslauf als deutlich kompetenter bewertet haben. Also sie hätten diese männliche Person eher eingestellt, sie hätten auch lieber als Mentor für diese Person fungiert und sie hätten ihr auch ein höheres Gehalt gezahlt. Und wenn man das halt in solchen Studien so schwarz auf weiß nachlesen kann, dann sieht man, dass die Wahrnehmung von Frauen sehr stereotyp ist, auch im Wissenschaftsbetrieb. Und das ist ein Nachteil, mit dem man als Frau dann zu kämpfen hat.
Und gibt es da ein Ungleichgewicht grundsätzlich in allen Fachrichtungen oder nur in bestimmten Bereichen?
Also diese Studie, die ich jetzt zitiert habe, die bezieht sich insbesondere auf Naturwissenschaftler. Also das waren jetzt Professoren aus dem Bereich Biologie, Chemie und Physik, von denen man jetzt vielleicht irgendwie die Annahme haben könnte, dass sie besonders rational und objektiv urteilen. Ich bin sicher, dass diese Erkenntnisse auch auf andere Fachrichtungen übertragbar wären, auch wenn ich es jetzt von dieser Studie nicht ableiten kann. Aber es gibt keine Hypothese, die jetzt irgendwie Anlass gibt zu glauben, dass Historiker Frauen anders wahrnehmen als Physiker.
Es gibt ja Fächer, die sind ja sehr stark weiblich konnotiert. Das sind so klassische Wissenschaften wie vielleicht die Pädagogik. Da könnte man sich vorstellen, dass es anders ist. Und dann gibt es ja neuere Fachrichtungen wie Gender Studies oder Ähnliches. Da würde man ja tatsächlich erwarten, dass dort Frauen einen sehr hohen Anteil an Mitarbeiter, Professorinnenstellen besetzen.
Das stimmt. Das wäre auch interessant, dann mal festzustellen, wie dort die Wahrnehmung, wie es dort läuft. Dazu habe ich keine Zahlen. Ich nehme an, überall dort, wo die Norm eben nicht mehr rein männlich ist. Ja, also das heißt, wo Frauen in, mal zumindest in paritätischer Häufigkeit vertreten sind wie Männer, da wird sich auch die Wahrnehmung ändern. Also wenn Frauen einfach Norm werden, wenn es normal ist, eine Frau und Professorin zu sein, dann wird sich wahrscheinlich auch was an der Wahrnehmung ändern. Aber solange das nicht der Fall ist, überraschen mich solche Ergebnisse nicht.
Da schließt sich ja die Frage an, es soll Norm werden oder es müsste Norm werden, sagen Sie. Was muss denn passieren, dass Frauen und Männer bei gleicher Qualifikation auch in der Wissenschaft gleich beurteilt werden? Es gibt ja bei Stellenausschreibungen häufig den Zusatz, Frauen würden bevorzugt werden bei gleicher Qualifikation.
Ja.
Ist sowas sinnvoll und entspricht das der Realität?
Das Ansinnen, das dahinter steht, ist natürlich ein sinnvolles. Wie die Realität aussieht, ist eine andere Frage. Und es gibt genügend Männer, die sich davon benachteiligt fühlen, ja, von dem Ansinnen, Frauen nach vorne zu bringen und Frauenquoten einzuführen. Also das ist eine Diskussion, die ich auch wahrnehme, dass also bei Männern irgendwie keine Begeisterungsstürme auslöst. Es ist immer die Frage nach Theorie und Praxis. Also wie es in der Praxis läuft, wie eben die Kompetenz einer Frau beurteilt wird, lässt sich ja durch solche Stellenausschreibungen nicht kontrollieren. Und wenn Sie eben diese Ergebnisse, die ich gerade zitiert habe, wenn Sie die ernst nehmen, dann sehen Sie, dass das auf unbewusster Ebene läuft. Also keiner dieser Professoren hat mit Sicherheit bewusst den Lebenslauf der Frau als weniger kompetent eingeschätzt. Mhm. Das ist ja das Vertrackte, dass es hier nicht um offene Diskriminierung geht, sondern dass das ganz subtil läuft. Und deswegen ist das ja auch so schwer in den Griff zu bekommen. Also man liest einen Lebenslauf und man findet den gut und auf einmal hört man, der ist von einer Frau und dann findet man ihn irgendwie weniger gut. Das passiert aber nicht bewusst, ja, sondern das hat was mit unseren kulturellen Normen zu tun, die wir im Kopf haben.
Und es ist ja auch nochmal tatsächlich wichtig, auch zu sagen, dass Frauen in hohen Positionen dieselben Stereotypen teilen wie Männer dann, oder?
Ja. Genau, genau. Also das war Teil dieser Studie, ja, auch wenn das jetzt, wie gesagt, eben Naturwissenschaftler waren und keine Gender Studies Professorinnen, aber da waren auch Frauen dabei und wir sind alle hier in dieser Kultur sozialisiert und geprägt worden und wir haben bestimmte Rollenbilder mitbekommen und eines der entscheidenden Rollenbilder, die wir im Kopf haben, ist, wenn wir an einen erfolgreichen Manager denken, denken wir eher an einen Mann als an eine Frau. Es ist nach wie vor so. Und solange irgendwie dieses Stereotyp verhaftet ist, dadurch, dass es einfach wenige Frauen in Managementpositionen gibt, solange wird sich dieses Stereotyp auch halten. Und ich glaube, gerade weil es so subtil und so unbewusst ist, ändert man das nur dann, indem man die Norm ändert. Ich muss einfach wahrnehmen, dass Frauen vertreten sind in diesen Positionen. Dann wird es für mich normal.
Die Frage ist ja, wie erreicht man das? Also es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, das müsste auch über Sprache stärker sichtbar werden, dass Frauen auch bestimmte Positionen besetzen. Und dann gibt es immer die Diskussion mit diesem Innen. Hänge ich das hinter, mache ich das nicht? Sage ich nur Innen, sage ich nur die männliche Form? Was halten Sie von solchen Debatten?
Ja, finde ich alles wichtig. Kann alles nicht schaden, löst aber nicht das grundsätzliche Problem. Also für mich ist die Quote eine gute Idee. Und ich bin große Anhängerin der Quote, weil ich glaube, man muss einfach dafür sorgen, dass die Frauen in diese Positionen kommen und dass sie dort sind. Und als Frauen in erfolgreichen und verantwortungsvollen Positionen wahrgenommen werden, dann ändert sich was an den Rollenklischees, die wir alle im Kopf haben.
Für große Konzerne in Deutschland wird das ja diskutiert oder beziehungsweise wurde jetzt diese Quote geschlossen. Wie schätzen Sie die Bereitschaft an den Universitäten ein, eine Quote einzuführen? Gibt es diese Debatte überhaupt?
Nein, also ich weiß, die Debatte gibt es bei der DFG. Ja, aber von einer Debatte innerhalb von Universitäten. Nein, kenne ich keine offiziellen Diskussionen. In Berufungsverfahren ist üblicherweise auch eine Frauenbeauftragte anwesend. Ja, also das heißt, Universitäten wollen sicherstellen, dass Berufungsverfahren eben gerecht verlaufen. Aber dass da von einer Frauenquote gesprochen wird, ist mir nicht bekannt.
Ich würde jetzt gerne noch mal von einer anderen Seite fragen, nämlich der Hand, der hat ja den Vorschlag gemacht, Frauen sollen ihre eigenen Labore bekommen. Und da lachen sie und es gab auch einen Aufschrei, das hatten wir ja schon in der Anmoderation gesagt. Aber wir hatten hier vor kurzem auch das Gespräch, da ging es nämlich um getrennten Unterricht in der Schule, dass das sozusagen auch ein Mechanismus oder ein Werkzeug wäre, um sozusagen Mädchen oder junge Frauen in bestimmten Fächern stärker zu machen, weiter nach vorne zu bringen. Was sagen Sie dazu?
Also aus wissenschaftlicher Perspektive würde ich das unterstützen, denn also das Verheerende ist ja, dass Mädchen und Frauen diese Rollenstereotype eben selbst übernehmen. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Studienergebnissen, die zeigen, dass wenn Frauen mit ihrer eigenen Geschlechterrolle konfrontiert werden, sinken ihre Leistungen in bestimmten Bereichen. Also konkret, wenn Sie jetzt eine Matheaufgabe lösen sollen und bevor Sie diese Matheaufgabe lösen, konfrontiere ich Sie nochmal mit der Tatsache, darüber nachzudenken, dass Sie eine Frau sind. Dann lässt sich feststellen, dass Ihre Leistungen in diesen Matheaufgaben hinterher schlechter sind, als wenn Sie das vorher nicht gemacht hätten, darüber nachzudenken, dass Sie eine Frau sind. Das ist in der ganzen Reihe von verschiedenen Studien immer wieder repliziert worden und das kann man sogar feststellen mit Mathematikstudierenden an Top-Universitäten in den USA und zwar auch unter den Frauen dort, ja, also Frauen, die super fit sind in Mathematik, sogar bei denen lässt sich das feststellen. Und das zeigt, wie tiefsitzend, ja, und perfide diese Rollenstereotype sind, die eben in unserer Gesellschaft Kompetenz eher mit männlich sein assoziieren als mit Frau sein. Und ich glaube, dass man daran in geschlechtergetrennten Unterrichtseinheiten durchaus besser arbeiten kann.
Frauen in der Wissenschaft sind nicht die Norm und das ist ein Karrierehindernis. Das sagt Miriam Bechtold, Psychologin und Professorin für Organizational Behavior an der privaten Frankfurt School of Finance and Management. Mit ihr habe ich über Sexismus in der Wissenschaft gesprochen. Vielen Dank, Frau Bechtold.
Gerne.